Wenn ich Medizinprofessoren im Fernsehen sehe oder Artikel dieser Menschen in Mainstream-Medien lese, bin ich immer wieder überrascht, wie viel Irrglauben und Fehlwissen von diesen doch eigentlich so intelligenten und hochrenommierten Personen verbreitet wird. Ich will hier und heute darauf eingehen, warum das so ist und wie du als Therapeut, Heilpraktiker oder ganzheitlich arbeitender Arzt damit umgehen kannst. Herzlich willkommen, ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium, Therapeut und Experte für evidenzbasierte ganzheitliche Medizin. Und wir haben mit Podium in den letzten Jahren über 50 der größten Online-Gesundheitskongresse veranstaltet und dabei ein Netzwerk von unzähligen, auch unter anderem Professoren aufgebaut, die Gegenbeispiele dafür sind, was ich heute beschreiben will. Denn natürlich gibt es auch viele Professoren, die ganz vorzügliches Wissen verbreiten und die sehr, sehr, sehr gute Arbeit machen. Aber ich glaube, wir können trotzdem festhalten, dass es auch sehr, sehr viele Negativbeispiele gibt. Gerade wenn wir über Wissen sprechen, was eigentlich der ganzheitlichen Medizin zuzuordnen ist und nicht in die eigentlich ja grundlegende Schulmedizin gehört. Ich möchte gern mal hier mit einem Beispiel das Ganze starten, um klarzumachen, was ich hier überhaupt meine. Und ich habe dafür ein Video mitgebracht, das ich hier mal zeigen möchte. Ja, die Grundaussage in diesem Video ist, Vitamin D kann eine Corona-Infektion nicht verhindern. Das ist die Grundaussage des Professors, der hier spricht. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal gemeinsam rein.
In den vergangenen Jahren wurde viel dazu geforscht. Ich treffe mich mit Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft.
Kann mich Vitamin D vor einer Corona-Infektion schützen?
Das kann Vitamin D sicherlich nicht. Dafür gibt es keine Daten aus klinischen Studien. Am Anfang hatte man die Hoffnung, dass Vitamin D aufgrund seiner antientzündlichen Wirkung oder auch aufgrund der Einflüsse aufs Immunsystem dort helfen kann. Aber alle Daten, die inzwischen vorliegen aus klinischen Studien, sprechen dagegen.
Vitamin D schützt also nicht vor Corona.
Vitamin D schützt also nicht vor Corona, war jetzt nochmal die letzte Aussage hier. Der genannte Professor sagt, wie gesagt, Vitamin D kann eine Corona-Infektion nicht verhindern. Ohne einfach mal zu unterscheiden, okay, hier ist eine Infektion und dann geht es ja auch darum, ob jemand daran erkrankt, ob Beschwerden daraus entstehen. Weil eine Infektion heißt ja erstmal nur, dass der Körper durch Viren oder Bakterien, in dem Fall eben Viren, infiltriert wird und wir das dann eben auch messen können. Ja, dass da Mikroben in einer bestimmten Anzahl vorliegen sozusagen. Das ist ja aber nicht wichtig, denn wer sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt, weiß ja, dass wir als Menschen mit unserer Biologie sowieso im Grunde mehr Mikroben sind, als wir Zellen sind. Das ist ganz normal, dass wir hier und da natürlich mit solchen Mikroben, Bakterien, Viren, auch Parasiten in Berührung kommen. Die Frage ist ja nur, wie geht unser Körper, wie geht unser Immunsystem damit um? Das ist der springende Punkt. Erkranken wir daran, beziehungsweise entwickeln sich Beschwerden daraus. Ja, und klar, dass Vitamin D oder was auch immer jetzt nicht verhindern kann, dass wir mit Viren in Kontakt kommen und diese auch irgendwie in unserem Körper sich ein Stück weit vermehren, das ist, glaube ich, jedem klar, der etwas länger mal drüber nachdenkt. Die Frage, wie gesagt, ist, wie geht unser Immunsystem damit um? Und ich habe jetzt mal eine Studie dazu rausgesucht. Es gibt viele Studien, ja. Nur eine, die schon im Jahr 2021 veröffentlicht wurde. Dieses Video wurde hier zumindest auf YouTube 2023 veröffentlicht. Ich nehme an, ich kann es jetzt nicht genau nachprüfen, aber ich nehme an, dass der Professor das auch nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Studie, die ich jetzt hier vorstellen will, eben so formuliert hat. Das heißt, das Wissen hat damals schon vorgelegen. Hier eben eine Metastudie, die Daten aus 8 großen Studien zusammenführt und die Aussage trifft, eine Sterblichkeitsrate nahe Null könnte theoretisch mit 50 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D erreicht werden. Ja. Krasse Aussage, das heißt also, es ist im Grunde ab einem gewissen Vitamin D-Level, theoretisch oder statistisch, gar keine Möglichkeit mehr da, an einer Corona-Infektion zu sterben. Ja, das wurde, wie gesagt, am 14. Oktober 2021, also schon Ende 2021 veröffentlicht. Und hier wurde einfach geschaut, okay, gibt es eine Korrelation zwischen Vitamin D und dem Ausbruch einer Corona-Erkrankung beziehungsweise den damit zusammenhängenden Beschwerden. Und ja, es konnte eine Korrelation, also ein statistischer Zusammenhang festgestellt werden, der, ich habe sie unten nochmal aufgeführt, mit etwas mehr als 0,4 sozusagen in der Studie beschrieben ist. 1 wäre jetzt das absolute Maximum. 0,4 ist statistisch schon sehr, sehr gut. Das heißt, da kann man einen eindeutigen Zusammenhang ja, sozusagen feststellen oder einen signifikanten Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist hier negativ. Das heißt, umso höher das Vitamin D-Level, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben. Ja, und ab einem Level von 50 Nanogramm, das ist tatsächlich in der ganzheitlichen Medizin noch kein hohes Level. Das ist ein gutes Level, das ist viel mehr, als es jetzt die Schulmedizin empfehlen würde. Aber in der ganzheitlichen Medizin arbeiten wir teilweise mit höheren Level von teilweise 80 bis 100. Ja? Von daher schon hier sehen wir, dass Vitamin D eine große Auswirkung hat. Wohingegen ja der genannte Professor, genau das Gegenteil gesagt hat, ja. Beziehungsweise vielleicht meinte er ja, dass es wirklich auf die Infektion keine Auswirkungen hat, aber dann wäre es halt auch Verwirrung und eine Aussage, die er im Grunde gar nichts groß besagt. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass er das nicht meinte. Genau. Jetzt die nochmal ein bisschen weiterführend, andere schulmedizinisch arbeitende Institute, das Robert-Koch-Institut, ja federführend, gerade wenn es um virale Thematiken geht, um Pandemien, um Epidemien und so weiter und so fort. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt hier nur mehr als 20 Nanogramm pro Milliliter. Das reicht dann natürlich nicht und die Schulmedizin im Allgemeinen spricht eigentlich nur von extremen Minimalverhältnissen von ungefähr 12 Nanogramm. So wird es auch in diesem kurzen Bericht, wo ich gerade einen Teil daraus sozusagen mit dir hier geteilt habe, beschrieben. Aber das sind natürlich ja Vitamin D-Level, die im Grunde nur dazu beitragen, dass ich wirklich nicht sterbe oder dass ich nicht eben eine Rachitis zum Beispiel bekomme, nicht extreme Mangelerscheinungen bekomme. Da reden wir nicht von Gesundheit, sondern wie wir extreme Krankheit sozusagen vermeiden können. So, wie kommt es jetzt dazu, dass wir das wissen? Und das ist wie gesagt nur eine Studie, da gibt es unzählige Studien, doch eigentlich haben und trotzdem wird da so viel Fehlwissen verbreitet. Und das ist ja auch nur ein ganz eklatantes Beispiel Vitamin D. Ich könnte unzählige andere Beispiele nennen, die noch viel, viel tiefer gehen. Ja, die Intelligenz ist vorhanden, das Wissen fehlt, aber wie kommt es dazu? Und ich habe jetzt hier mal ein paar Gründe aufgezählt. Ich will mal auf 2 der wichtigsten Gründe eingehen. Ja, ich habe es dir hier rechts aufgeschrieben. Nur wo Geld fließt, Medikamente, also beispielsweise patentierbar sind, gibt es Fortbildungen, werden Professoren für Referate bezahlt, wird Geld ausgegeben für Studien, ja? Und dann werden eben auch Ärzte darauf getrimmt, bestimmte Vorgehensweisen anzuwenden, beziehungsweise überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln. Wenn das aber nicht vorhanden ist und Vitamin D ist nicht patentierbar, weil es eine natürliche Quelle sozusagen ist, ein natürlicher Stoff, dann fließt da nur wenig Geld. Ich will nicht sagen gar kein Geld, weil es gibt sehr, sehr viele Studien zu Vitamin D, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Aber Vitamin D ist natürlich auch ein riesiges Thema und hat riesige positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Nun stell dir vor, bei Themen, die nicht ganz so trendig und extrem relevant sind und extreme Hebel haben, ja, andere Nährstoffe, andere Vorgehensweisen, andere Fragestellungen, da fließt dann natürlich nicht so viel Geld. Und das müssen wir uns vor Augen führen, dass die Ärzteschaft erst dann auf einer Vorgehensweise getrimmt wird und erst dann schulmedizinisch Fortbildungen und so weiter angeboten werden, wenn da auch pharmazeutisch sozusagen Geld mitgemacht werden kann, Umsatz mitgemacht werden kann. Und das ist nicht, also das kann man jetzt verwerflich finden, aber ich finde, das ist einfach nur logisch. Und wenn wir das wissen, dann ist das ja auch okay und dann können wir damit arbeiten. Das soll also hier kein Vorwurf sein, sondern ich will jetzt mit diesem Video dabei helfen, ein Verständnis dafür zu entwickeln, um besser abschätzen zu können, welche Informationen sind relevant und hilfreich am Ende. Ja? Wenn es das nicht gibt, ist das für viele Ärzte gleichbedeutend mit stimmt nicht. Klar, weil man unterbewusst als Arzt, als schulmedizinisch arbeitender Arzt natürlich schaut, okay, gibt es da Fortbildung, beziehungsweise war ich da schon auf Fortbildung? Also da passiert ja ganz, ganz viel unterbewusst. Und wenn ich auf Fortbildung gehen muss, das müssen die Ärzte ja, aber nie solche Dinge angeboten werden, naja gut, dann ist natürlich klar, dass zumindest unterbewusst das Gefühl entsteht, hey, das kann ja gar nicht stimmen. Oder das spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt habe ich noch eine andere Metapher hier mit reingebracht. Die Metapher vom Baum und der Vermehrung von Wissen. Du musst dir vorstellen, dass die Schulmedizin ja sozusagen top-down denkt. Das heißt, sie sieht ein Symptom, sie sieht ein Virus, sie sieht ein Bakterium und versucht jetzt dieses Symptom oder diesen Virus direkt anzugehen. Die ganzheitliche Medizin geht andersrum. Die ganzheitliche Medizin guckt von unten, schaut sich den Menschen an, schaut, wie sind die jeweiligen Systeme in Balance, wie kann sozusagen Energie umverteilt werden, wie ist das Immunsystem moduliert? Ja, wie sieht die Stressachse aus? Und wenn das alles stimmt, dann kann der Mensch auch mit Viren und Bakterien bis zu einem gewissen Grad umgehen. Ja, zum Beispiel auch mit Corona. Das haben wir ja gesehen, dass fitte Menschen, fitte alte Menschen zum Beispiel auch damit sehr gut umgehen können. Und die Menschen, wo wir dachten, sie wären fit, wenn wir uns diese mal genauer angeguckt haben, haben wir eben das Gegenteil festgestellt. Bis auf ganz, ganz wenige Spezialfälle, ja. Und wenn wir jetzt das hier so sehen, so einen Baum, dann müssen wir uns vorstellen, dass die Schulmedizin eben natürlich an diesem symptomatischen Ast sich langhangelt, mit der wissenschaftlichen Erkenntnis sozusagen hier steht, aber die ganzheitliche Medizin, die komplett von der anderen Seite kommt, ja auf dem Ast vorhanden ist. Das heißt, man müsste komplett zurückgehen und auf einen anderen Ast, wo aber eine komplett andere Sprache, komplett andere Sichtweisen sozusagen gelehrt werden. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber das ist wirklich, wirklich schwierig. Und ich sehe bei uns im Netzwerk auch, und das sind wirklich tausende von Experten, die wir bei uns beim Netzwerk haben, dass das in den meisten Fällen nur dann geht, wenn die Menschen das am eigenen Leib erfahren haben, dass die Vorgehensweisen nicht funktionieren, wenn sie eben selber Beschwerden haben. Die meisten Ärzte fangen erst dann an, ihre Glaubenssätze zu überarbeiten, wenn sie selbst Beschwerden haben und merken, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Hier ein total tolles Gegenbeispiel, ja, der Professor Dr. Lutz Schomburg, den wir zur unserer Autoimmunwoche interviewen durften, der Experte, einer der weltweit führenden Experten auf dem Bereich der ganzheitlichen Anwendung von Selen, ja, auch Experte in anderen Bereichen, aber das ist vor allem sein Steckenpferd, der auch in 2015 zum Beispiel noch sehr, sehr geringe Mengen von Selen, so wie es die Schulmedizin zum Beispiel empfiehlt, hat er damals auch noch empfohlen. Heutzutage sagt er, das war viel zu wenig. Das war viel zu wenig, weil wir es eben nicht ganzheitlich betrachtet hatten und weil da auch eine große, und das sage ich jetzt, ja, das ist einfach mein Gefühl dazu, weil eine große Angst auch mitschwingt, die ich natürlich zum Beispiel auch spüre, wenn ich solche Themen hier aufwerfe, weil natürlich auch schnell Gegenwind kommt. Und so haben auch die schulmedizinischen Ärzte und Professoren natürlich auch diese Gedanken, okay, kann ich das überhaupt sagen? Wird das toleriert oder kriege ich da im Grunde nur auf den Deckel? Heute oder damals hat er ja Level von unter 100 empfohlen. Heute geht er in Richtung 200 und ja, fährt damit sehr, sehr gut und sieht eben, dass nicht nur Autoimmunpatienten, Hashimoto-Patienten, sondern auch zum Beispiel werdende Mütter mit dieser Versorgungslage viel, viel besser fahren. Diese Studie hier ist im Grunde aber noch eine Studie von ihm und Kollegen von ihm, die, als er noch sozusagen da eher schulmedizinisch unterwegs war und geringe Dosen empfohlen hat. Das heißt also, wir sehen hier einen ganz, ganz großen Paradigmenwechsel. Wir sehen auf der einen Seite die Schulmedizin, die Jahre, Jahrzehnte, man muss sagen Jahrhunderte absolut herausragende Leistungen gezeigt hat, Millionen und Abermillionen von Menschenleben gerettet hat, nämlich bei den großen Epidemien und Pandemien der Vergangenheit, hat angefangen bei der Pest, hat sich weiterentwickelt bei der spanischen Grippe und heutzutage in Dritte Weltländern immer noch sehr, 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 sehr hilfreich. Ja. Aber wir in den zivilisierten Ländern haben eben eher die Herausforderung von chronischen Erkrankungen. Wir wollen Prävention betreiben und das geht nur, wenn wir ganzheitlich vorgehen, wenn wir das Pferd von hinten sozusagen aufrollen und eben die ganzen Themen von einer anderen Seite betrachten. Wenn dich das interessiert und du auch das von der anderen Seite, also ganzheitlich betrachten willst, den Mensch als Ganzes sehen möchtest und von da aus individuell abschätzen können möchtest, was hier die richtigen Schritte beim entsprechenden Menschen sind, dann melde dich gern bei uns, buch dir ein Beratungsgespräch und wir schauen einfach mal, wo du gerade bist, was deine Ziele sind und inwiefern wir dir da weiterhelfen können in deiner therapeutischen Laufbahn oder eben auch als Coach, Heilpraktiker oder Arzt. Also in diesem Sinne, danke, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Bleib gesund. Bis dahin, dein Philipp.